Die Theater sind, ebenso wie Bibliotheken und viele Geschäfte, geschlossen. Es finden weder Vorstellungen noch Proben statt. Das heißt, für die in diesem Bereich Beschäftigten, ihre Arbeit fällt weg und damit zu einem Teil auch ihr Lebensunterhalt. Der Großteil der Theater prüft aktuell, ob Kurzarbeit auch für staatlich subventionierte Betriebe in Anspruch genommen wird. Für die zahlreichen freiberuflich an den Theatern oder Opernhäusern Beschäftigten sieht die Situation wesentlich schwieriger aus. In einigen Städten arbeiten die Theaterwerkstätten nun daran, Hygieneobjekte wie Abstandswände für Supermärkte oder Mundschutzmasken herzustellen. Der kulturelle Betrieb verlagert sich derweil ins Internet. Während man für einen Theaterbesuch sonst Geld bezahlt und zumeist an das Theater vor Ort gebunden ist, kann man nun auf aufgezeichnete Stücke aus ganz verschiedenen Städten zurückgreifen.
Vordergründig ist es so, dass Theater, wenn es im Internet ohne Anmeldung, ohne Kosten frei abrufbar ist, natürlich viel leichter zugänglich ist, als wenn es in den Städten stattfindet, wo man Eintrittskarten kaufen muss, die, auch wenn sie nicht teuer sind, aber dann doch halt ein substanzieller Betrag aus dem eigenen monatlichen oder wöchentlichen Budget erstmal auffressen. Ich befürchte halt, dass, also wie kommuniziert Theater? Ich glaube, Theater kommuniziert am direktesten durch die Erfahrung, dass man sich gemeinsam in einem Raum ausschließt, dass man einschließt, dass man die Schauspielerinnen und Schauspieler tatsächlich sehen, spüren, hören, riechen, wie auch immer kann. Das ist die direkte Form von Theaterkommunikation. Und die fällt natürlich weg bei einer Aufzeichnung eines Theaterstücks, was man sich im Fernsehen angucken kann. Deswegen ist meine Sorge, dass es zwar deutlich breiter verfügbar ist, aber viel elitärer wirkt, als es eigentlich ist. Also ich persönlich finde, wenn ich mir so eine Aufzeichnung, gerade wenn sie für den internen Gebrauch gemacht war, von einem Theaterstück anschaue im Internet, dann wirkt das für mich wie ein völlig abstraktes Kulturprodukt. Also ich finde, es wirkt wie Kunst hoch 10, weil das Spiel der Schauspielerinnen und Schauspieler natürlich auf Theater gepolt ist, also relativ groß ist. Man es aber gleichzeitig mit Mitteln einfängt, die man eher aus Film und Fernsehen kennt, also mit einer Kamera, das heißt, man hat Close-ups und man fragt sich, warum spielen die so komisch? Es wirkt wirklich wie so ein Kunst-Kunst-Kunst-Film. Und meine Sorge ist, ob das also quasi trotz der weiteren Verfügbarkeit, ob das jetzt für Leute, die vielleicht nie im Theater waren und jetzt im Internet auf diese Aufzeichnungen massenhaft stoßen, ob das nicht eher abschreckend wirkt als einladend. Also ich meine, das ist natürlich etwas, das wissen wir jetzt nicht, das kann man nur so prognostizieren, aber ich würde sagen, dass ich zwar das Gefühl habe, dass jeder jetzt von zu Hause Theater gucken kann, aber wer dabei wirklich etwas erlebt, das dürften doch eher die Leute sein, die abstrahieren können, wie die Differenz zwischen der Aufzeichnung und dem analogen Stück ist.
Der Regisseur Christopher Rüping arbeitet am Schauspielhaus Zürich. Neben der Online-Bereitstellung von bereits geschehenen Inszenierungen lassen sich auch neue Inszenierungen für den digitalen Raum denken.
Es ist richtig eine Herausforderung, weil mein Gefühl wäre, dass man so ungefähr dieselben Ansprüche an Arbeiten im digitalen Raum haben müsste als Theatermacher, wie man sie an Arbeiten im analogen Raum hat. Und das heißt jetzt nicht, dass man wissen muss, dass das, was bei rauskommt, genial wird. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wenn ich inszeniere. Aber zumindest die Hoffnung haben muss, dass der Ansatz, den man wählt, vielversprechend ist, dass da was rauskommt, was etwas erzählt über uns oder über wer wir sein könnten oder wer wir waren. Und es finde ich gar nicht so einfach umzudenken, weil für mich das eigentlich Schöne beim Theater ist nun mal, dass man wirklich live zusammen in einem Raum ist. Das ist für mich die eigentlich, deswegen habe ich mich fürs Theater und gegen Film entschieden oder so, weil ich das Tolle finde und darauf wird man jetzt verzichten müssen. Ich habe trotzdem ein paar Ideen und Ansätze, wie ich mir vorstellen könnte, Theater für den digitalen Raum zu entwickeln. Ich glaube, man muss aufpassen, dass die Fantasie nicht eine filmische wird, weil da gibt es Leute, die können das und die können das auch besser als wir, sondern es muss eine theatrale bleiben. Aber was ist eine theatrale Fantasie, wenn das Analoge wegfällt, wenn das Beieinandersein wegfällt? Und ich hatte ein paar Inszenierungsformate jetzt im Laufe meiner analogen Theaterlaufbahn, die ich glaube, die sich weiterdenken ließen. Also zum Beispiel hatten wir in Frankfurt mal eine Inszenierung gemacht, die hieß Dekalog, die 10 Gebote. Und die funktionierte so, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne Geschichten erzählt haben, also erzählt, gespielt. Und immer wenn die Figuren, die handelnden Personen vor entscheidende an entscheidende Wegkreuzungen kamen, also Entscheidungen treffen mussten, konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer abstimmen mit so einer Art, wir hatten so eine Art Fernbedienung an ihrem Sitz und konnten abstimmen, wie es weitergehen soll. Das Experiment war, inwiefern ist es möglich, dass ein Raum von Zuschauerinnen und Zuschauern Verantwortung übernimmt für letzten Endes fiktive Entscheidungen, die Charaktere auf der Bühne treffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich natürlich sowas denken ließe für den digitalen Raum.
Vorerst wird eine Inszenierung Christopher Rüpings ab Sonntag online verfügbar sein, die ganz regulär in einem Theaterraum aufgezeichnet wurde. Trommeln in der Nacht, ein frühes Stück von Bertolt Brecht. 1922 uraufgeführt, setzt es sich mit dem Spartakusaufstand auseinander.
Ja, also bei Trommeln in der Nacht geht es zentral um eine Familie, Mutter, Vater, Tochter. Und diese Tochter hat einen Verlobten, der aber seit 4 Jahren im Krieg ist. Und die Familie, also die Mutter und der Vater, die Eltern, drängen sie dazu, jetzt sich von ihm loszusagen, weil er eben verschollen ist und sie doch lieber ihren jetzigen Freund namens Murk, mit dem der Vater sehr einverstanden ist, heiraten soll. Und sie entschließt sich dazu, das zu tun, also den neuen Mann zu heiraten. Und genau in dem Moment kommt der im Krieg verschollen Geglaubte wieder zurück. Und jetzt entsteht quasi eigentlich eine Form von Entscheidung. Sie muss sich entscheiden zwischen dem Murk und dem Krakler. Krakler ist der, der im Krieg war. Und sie entscheidet sich für Murk, weil sie auch schwanger ist von ihm und das Krakler nicht zumuten will. Und Krakler geht und schließt sich der Revolution an, die auf den Straßen tobt. Anna, so heißt die Tochter, merkt aber in dem Moment, dass sie sich falsch entschieden hat, läuft ihm hinterher. Er ist mittlerweile einer der führenden Revolutionäre geworden und jetzt muss er sich entscheiden. Er muss sich entscheiden zwischen der Revolution und der Liebe. Also im Stück heißt es zwischen der Straße oder dem großen, weichen, weißen Bett. Und bei Brecht entscheidet er sich für das Bett. Er verlässt die Revolution und geht nach Hause in das, was er sich als glückliches Privatleben vorstellt. Also im Großen und Ganzen geht es halt um die Entscheidung, die wir nicht nur während der Corona-Krise, sondern auch vorher und sicherlich auch nachher täglich treffen müssen. Wenn man sich entscheiden muss, entscheidet man sich zum Wohl des größeren Ganzen, der Gemeinschaft, der Gesellschaft, oder entscheidet man sich einfach danach, was einen selbst glücklich macht. Wir haben das insofern auf die Spitze getrieben, als dass es bei uns zwei Enden gibt. Also es gibt das Ende von Brecht, in der sich Krakler für die Liebe und gegen die Revolution entscheidet. Und wir haben ein zweites Ende erdichtet, in dem sich Krakler gegen die Liebe und für die Revolution entscheidet. Also gegen den Rückzug ins Private und für den Aufbruch ins Politische.
Die Münchner Kammerspiele und Nachtkritik.de zeigen Christopher Rüpings Inszenierung von Trommeln in der Nacht von und nach Bertolt Brecht diesen Sonntag ab 18 Uhr, verfügbar auf den jeweiligen Webseiten. Auch Theaterpädagogik kann online stattfinden. Das Burgtheater Wien verlegt seine für jeden offenen Theatertrainings ins Internet. Basics des Schauspielens mit verschiedenen Übungen kann man jetzt jeden Dienstag 17 bis 18 Uhr vor dem Laptop oder Smartphone erlernen. Anmelden geht über die Website des Burgtheaters Wien. Viele Theater und Opern haben einen digitalen Spielplan. Die Berliner Staatsoper beispielsweise zeigt über ihre Internetseite jeden Tag eine andere Oper. Wo es sonst nicht einfach ist, Karten zu kaufen und die dann auch sehr teuer sein können, kann man nun mit Kopfhörern oder guter Anlage Oper auf der Couch erleben. Heute Abend Carmen, morgen Giuseppe Verdi, am Dienstag Tschaikowskis Nussknacker. Eine stimmlich beeindruckende Aufführung des Rosenkavaliers von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal aus der Staatsoper Berlin ist aktuell bei Dreisat online verfügbar. Auf nachtkritik.de gibt es einen Online-Spielplan, der zahlreiche Angebote von Theatern und Opernhäusern versammelt und darüber hinaus viele Links enthält zu älteren Inszenierungen auf YouTube oder Hinweisen auf digitale Angebote im Bereich Kinder- und Jugendtheater. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, wie relevant solche Online-Angebote sind. Systemrelevant, ein in den letzten Tagen viel genutztes Wort. Der Regisseur Christopher Rüping auf die Frage, wie systemrelevant das Theater ist.
Ja, ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, dass Theater oder Kunst allgemein nicht für das physische Überleben einer Gesellschaft oder einer Ansammlung von Personen notwendig ist. Also deswegen finde ich es absolut richtig, dass die Theater erstmal zugemacht haben, weil es natürlich so ist, dass wenn es um das physische Überleben, also um Ansteckung geht, dass da ist es ja wichtig, dass wir mit Nahrung versorgt werden und mit medizinischen Hilfeleistungen. Und fast alles andere ist da irrelevant. Es ist doch interessant, dass jetzt gerade, dass die meisten Berufsgruppen, die als systemrelevant eingestuft werden, sind eben nicht die Leute mit den richtig dicken Boni am Ende des Jahres und den großen Bankkonten, ne? Sondern es ist eben die Menschen, die im Supermarkt arbeiten, natürlich auch Ärzte, Krankenschwestern, die Müllabfuhr, also all das, was wir brauchen, um erstmal das rein technische Überleben unserer Gesellschaft sicherzustellen. Die sind systemrelevant. Und ich finde, das ist echt eine wohltuende Besinnung darauf, was ist wirklich wichtig. Jetzt ist es aber natürlich so, dass systemrelevant irgendwann sich als Begriff ändern wird. Nämlich, wenn es nicht mehr um das kurzfristige, sondern um das längerfristige Überleben einer Gesellschaft geht. Und man spürt, finde ich, gerade extrem, wie sich die großen Fragen von menschlichem Zusammenleben überhaupt gerade mit einiger Vehemenz stellen und wie wir in den kommenden Monaten darauf angewiesen sind, in den Dialog zu kommen, der diese Fragen nicht nur aus kapitalistischer oder halt systemrelevanter Analyse beantworten, sondern auch auf eine Frage, was sind die geistigen, die emotionalen Schlüsse, die wir ziehen. Und ich glaube, für so einen Dialog ist die Kulturbranche entscheidend. Also der muss, da dürfen wir nicht still sein, sondern der muss sozusagen, wir müssen da mitreden, wir müssen mitsprechen. Ansonsten wird dabei etwas rauskommen, was also den finstersten Instrumenten eines dystopischen Überwachungsstaats in nichts nachsteht. Deswegen glaube ich, dass es natürlich richtig ist, und ich finde, alles andere wäre auch verfehlt zu sagen oder zu behaupten, auch ehrlich gesagt nicht produktiv, dass Theater nicht das Erste ist, was man retten muss, wenn die gesamte Welt einer solchen gesundheitlichen Bedrohung ausgesetzt wird. Aber das Zweite dann schon, oder jedenfalls das Dritte.